Schönen guten Morgen, Mahlzeit und guten Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hören werdet. Herzlich willkommen hier bei der Tuklatsch WG. Mein Name ist Wolfgang und ich begrüße euch hier recht herzlich zur Folge 37 unseres Basketball-Community-Podcasts. Viel Spaß dabei! Und natürlich, wie immer, unser Format, das WG-Format mit den drei Zimmern NBA, BBL und WNBA, und es gibt einiges zu besprechen, was letzte Woche wieder passiert ist oder was in den letzten Wochen passiert ist. Deshalb, lass uns nicht lange fackeln, wir legen los, Podcast-Folge 37, let's go! Bevor es aber hier nun wirklich losgeht, nochmal der Hinweis, wer es noch nicht gemacht hat, natürlich Tuklatsch-WG-Podcast liken, abonnieren und natürlich auf diversen anderen Kanälen folgen, sei es Instagram, sei es TikTok. Dort ist Tuklatsch WG natürlich auch vertreten. Und haltet Ausschau, denn demnächst wird es Tuklatsch WG auch regelmäßig live geben in Farbe. Dazu vielleicht später mehr. Und jetzt geht's aber wirklich los. Wir legen los mit WG Zimmer 1. Das ist die NBA. Das ist natürlich unser, nicht Hauptsteckenpferd, denn wir haben ja noch die BBL und die WNBA, aber mit der NBA fangen wir turnusmäßig an und da gibt es natürlich einiges zu berichten. Mein persönliches Highlight, so ein Side-Fact, dass Anthony Edwards, aka Ant-Man, 50 plus Punkte gedroppt hat gegen die Wizards, ist jetzt nicht das Überteam, die Wizards, aber natürlich ein Fun-Fact, dass im Publikum 50 Cent saß und besser geht's natürlich nicht für Ant-Man, der mit einer schönen Geste das auch dokumentiert hat, dass er da einfach die 50 gedroppt hat in 50s Anwesenheit. Nur so mal ein ganz nicer Side-Fact, der diese Woche auch stattgefunden hat in der NBA. Und wir nähern uns ja so wirklich so langsam, aber sicher den Play-In-Tournament. Das heißt, die Playoffs sind auch nicht mehr weit. Und was sich da gerade getan hat, ist einfach mal der schiere Wahnsinn. Ich meine, Western Conference ist einfach mal absolut übertrieben. Was geht denn da ab? Play-In-Tournament. Wenn wir diesen Podcast aufnehmen, sind die Lakers, die Kings und die Warriors gleich auf. Und es ist doch krank. Die Lakers eigentlich auch schon so auch Richtung Safe-Spot geschielt. Aber dann kam natürlich die Niederlage. Oder beziehungsweise dadurch, dass die Suns ja gewonnen haben, war dann dran nicht mehr zu denken. Und jetzt sind wir da, was wir schon so in etwa auch vorausgesehen haben. Aktuell spielen ja in dem Play-In-Tournament, das fast vom 16. bis 19. April geht, die Warriors gegen die Lakers und die Suns gegen die Kings. Wer hätte das gedacht am Anfang der Saison? Dass die Lakers schon wieder im Play-In-Tournament landen. Die haben eigentlich einen guten Run hingelegt, aber sind doch ein bisschen gestrauchelt aufgrund auch der Verletzung von LeBron, von AD jetzt in den letzten Spielen. Und die Warriors haben einfach mal einen riesen Run hingelegt. Im positiven Sinne. Ja, dass die dann einfach nochmal davon gekommen sind. Zwischendurch sah es ja so aus, dass die Houston Rockets noch, also meine Prediction quasi, mein Hot-Take, dass die Houston Rockets den Warriors den Spot wegnehmen. Aber dem war nicht so. Und das ist die Play-Ins im Westen sind einfach mal anders wild. In der Eastern Conference, kamen jetzt nicht so überraschend, dass die Bulls ins Play-In landen, die Hawks, das hatte man schon so vor der Saison so gedacht, dass die Magic natürlich einen festen Spot haben bei den Playoffs, kam überraschend, jetzt sind sie aber auch abgerutscht, waren zwischendurch auf dem dritten Platz und wurden aber wieder eingefangen. Für Magic auch eigentlich kommen die Playoffs eigentlich ganz gut für die Entwicklung, auch wenn sie vielleicht in der ersten Runde gegen die Cavs ausscheiden, die Erfahrung zählt. Playoffs sind natürlich noch was ganz, ganz, ganz anderes als Regular Season, das wissen wir alle. Defense viel, viel um einiges härter. Es werden definitiv weniger 50-Plus-Spieler eines einzelnen Spielers passieren. Ja? Sei es ist ein Luka oder ein Joel Embiid oder ein Jokic. Vielleicht Jokic dann weniger. Der macht vielleicht, der ist ja eher für seine Triple-Doubles bekannt. Aber Playoffs definitiv mit mehr Defense, viel intensiver. Und Ja, da bin ich echt mal gespannt, wie sich die Magic da schlagen. Aber jetzt nochmal so zum Osten zu kommen, was ja total, also was sehr überraschend natürlich kommt, sind die 76ers, die ja auf dem siebten Spot derzeit sind, lag aber auch an der Verletzung von Joel Embiid. Die müssen sich mit dem Miami Heat rumschlagen. Und das finde ich mit eines der spannendsten Duelle in der Eastern Conference. Die 76ers mit einem gesunden Joel Embiid, aber die Heat, die ja erst am Ende der Season so richtig in die Vollen gehen, beziehungsweise erst in der Postseason erstmal zeigen, was sie drauf haben. Ja, in der Regular Season gehen die Heat so durch, aber dann Jimmy Buckets im Playoff-Modus. Mal sehen. Also ich sehe da noch gar nicht so eindeutig die 76ers als Favoriten. Das wird ein heißes Ding. Und wenn man sich auch so das Bracket anguckt, mein Wunsch Eastern Conference Final, Celtics gegen New York Knicks, gar nicht so unwahrscheinlich aktuell. Wird eine spannende Kiste. Die Knicks aktuell gegen die Pacers, wenn alles so bleibt. Knicks an dritter Stelle, ist die Pacers an sechster. Puh, aber die Knicks natürlich ohne Julius Randle. Also es ist echt verdammt spannend, das Playoff Bracket. Es lichtet sich so langsam und was natürlich eines der Duelle sein wird, ja, was mittlerweile ja schon fast Tradition ist, ist natürlich das Duell Clippers gegen Mavs. Und ich bin mir gar nicht so sicher, das ist wirklich so ein Duell, boah, PG-13, Paul George, schaltet wieder den Playoff-Modus an, aber ich sag euch ganz ehrlich, für mich die Mavs absoluter Favorit in der Serie. Also jetzt so, wenn ich mir jetzt so Luka Doncic einfach mal und Kyrie Irving, sie haben sich gesucht und gefunden, das funktioniert dermaßen gut. Dann, was vielleicht sehr überraschend ist, ein Big Man, den man bei den Mavs jetzt nennen muss, nicht Maxi Kleber, sondern Daniel Gafford, der einfach mal aus dem Nichts kam. Aus dem Nichts. Daniel Gafford, auch ein Garant dafür, mit Luka, mit Kyrie, dass es bei den Mavs absolut abgeht. Ja, also, wenn man überlegt, das ist auch wieder so eine Cinderella-Story, würde ich jetzt fast gar nicht sagen, aber ja, Daniel Gafford war der 38. Pick im 19er NBA Draft, gedraftet von den Bulls, und ja, ist ja die Saison erst zu den Mavs gekommen und liefert einfach mal ab, der Junge. Ja, 11,4 Punkte bringt er mit und natürlich 7,1 Rebounds. Das nimmst du definitiv mit als Contender. Und das ist echt nur so einer, der kam eigentlich auch so aus nichts und liefert dermaßen ab. Dann hast du ja PJ Washington, der auch jetzt bei den Mavs ist, der auch für den einen anderen Crunch-Time-Move, wie wir letzte Woche gesehen haben, auch zu haben ist. Also es ist echt, ich sehe da die Clippers. Ja, ich sehe die Serie, da sehe ich die Mavs weiter vorne, definitiv. Aber fangen wir erstmal bei den Play-ins an. Die müssen ja erstmal gespielt werden und dann lichtet sich ja das Bild dann endgültig, wer der Gegner der Nuggets sein wird, wer der Gegner Timberwolves sein wird. Mein Traumduell, wenn ich es mir ausmalen würde, wäre natürlich die Nuggets gegen die Mavs, die Nuggets gegen die Lakers in der ersten Runde. Und natürlich die Timberwolves gegen die Suns. So, das wären so Duelle. Da wäre ich echt gespannt, wie das ausgeht. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es wieder einen Sweep geben wird, der Nuggets gegen die Lakers. Und ja, die Gossip oder die Gerüchteküche brodelt, dass es LeBrons letzte Saison bei den Lakers sein wird. Was sagt ihr denn dazu? Also, vieles jetzt, zeigt ja so ein bisschen. Jetzt hat natürlich die eine oder andere Gossip-Seite verbreitet, dass es wohl ein Trade geben wird zwischen den Lakers und den Cavs, sodass wie so diese Feel-Good-Story kommt. Bronny wird gepickt von den Cavs in, weiß ich nicht, in der zweiten Runde und LeBron kehrt dann nach das dritte Mal oder ja, endgültig dann nach Cleveland zurück und verbringt da seine. Ja, sein Karriereherbst, sein Karrierewinter und wird dort auch seine Karriere beenden. Ist natürlich absolute Feel-Good-Cinderella-Story, ist es nicht. Einfach nur eine Feel-Good-Story. Eine Feel-Good-Story, LeBron beendet seine Karriere in Cleveland, wo alles begann und wo er die legendäre Meisterschaft 2016 geholt hat. Und wie krass wäre das denn, wenn LeBron und Bronny zusammen in einem Team spielen würden, eine Saison, und dann macht er noch das letzte Jahr als Encore seine letzte Runde und gibt's ja das Zepter seinen Sohn gegenüber. Wo es ja auch gerade derzeit, wo wir beim nächsten Thema sind, ja, da gibt es ja auch die ein oder andere Meinung über Bronny, der ja sich ja zur Draft angemeldet hat, 2024. Aber auch sich die Chancen offen lässt, natürlich am College weiterzuspielen, hat sich quasi ja so weit entschieden, entweder Clubsman Draft oder natürlich mit doppeltem Boden dann weiter in der NCAA bei einem College zu bleiben, aber auf jeden Fall nicht mehr bei den Trojans, wo er bisher spielt. Und ja, viele sagen dem ja nach, er hat gar kein NBA-Potenzial, schauen nur auf die Zahlen, ja, das ist ja, Bronny ist ja wirklich sehr, sehr spät eingestiegen, ne? Also er hat ja auch aufgrund seiner, ja, wie sagen, gesundheitlichen Probleme, die ja doch, das war ja nicht irgendwas, das war ja kein Schnupfen, das war kein Kreuzbandriss, das war ja schon was ganz Ernstes gewesen. Von daher hat er natürlich weniger Minuten gesehen, und die Coaches mussten natürlich auch die Minuten limitieren für ihn. Du kannst ja nicht so einen Spieler, der mit so einem gesundheitlichen, ja, mit so einer gesundheitlichen Last dann wieder anfängt, überhaupt zu spielen, dass er überhaupt spielen konnte, war ja sowieso ein Wunder. Ja, wie viele Leute kommen da wieder zurück? Und natürlich muss er seine Minuten limitieren, und demnach natürlich bringt er nicht diese Stats, die Isaiah Collier bringt, der natürlich da bei USC viel höher gerankt ist. Ja. Seht mir es nach, wenn ich jetzt den Namen nicht richtig ausspreche. Isaiah Collier, Kalia, je nachdem, welcher Kommentator ihn gerade ausgespricht, so wird er ausgesprochen. Auf jeden Fall hatte Bronny nicht das Pech, aber Isaiah Collier ist einfach mal auch eine Hausnummer, ja. Also ist nicht irgendjemand. Das ist ein Five-Star-Recruit. Der war bei McDonald's All-American High School Game, war der MVP, wurde er zum MVP gewählt, auch am College jetzt. Auch die, ja, quasi der X-Faktor für sein Team mit 16,3 Punkten, 2,9 Rebounds und 4,3 Assists. Der pendelt so zwischen, was mich wundert, so zwischen, erst wurde er gesagt Top 5 Pick, jetzt ist er Top 10, jetzt wandelt er zwischen Top 10 und Top 20. Es liegt aber daran, dass die Teams einfach mal, also erstens ist der Draft-Jahrgang schlecht. Ja, es ist kein Niveau der letzten 2 Jahre. Definitiv nicht. Der Draft-Jahrgang 2024 wird jetzt nicht in die Geschichte eingehen wie ein 23er-Jahrgang, sorry, 2003er-Jahrgang oder ein 96er oder wie auch immer. Das ist einfach mal so ein Durchgangsjahrgang. Ja, du hast nächstes Jahr dann 2025 mit Cooper Flagg, sieht es vielleicht ganz anders aus, der jetzt bei Duke dann spielen wird. Aber du hast einfach mal keinen absoluten Hochkaräter bei den Männern. Überhaupt nicht. Da kommt kein Wemby oder so ein Riesenname oder ein Scoot. Ein Scoot wäre safe, der erste Pick 2024 bei diesem Jahrgang. Das ist kein überragender. Du hast ein paar, aber so jetzt ein Collier ist jetzt auch jetzt, das Problem liegt aufgrund der, ja, dass die Teams ja dermaßen gut ausgestattet sind im Backcourt, dass die jetzt kommen, die auf Point Guard, Shooting Guard spielen, ja, die werden erstmal von der Bank kommen. Und so sieht es auch bei Collier aus. Der wird erstmal von der Bank kommen und ist kein Shooter, ist ein Ballhändler, ein Floor General, der halt gut Pässe spielen kann, auch ein Energizer. Aber das ist jetzt keiner, der für seinen Dreier bekannt ist. Definitiv nicht. Jetzt mal, wenn wir jetzt mal auf die Draftklasse, auf die Draftklasse uns anschauen, und auch ein Zach Adie, der ja im Finale jetzt gespielt hat mit Purdue gegen UConn und dort verloren hat, der ist ja auch ganz weit hinten gerankt. Ja, der ist auch sehr limitiert. Mal gucken, was die noch machen, ob der noch in der ersten Runde gepickt wird. Ich glaube, der ist, boah, ich glaube, bei den Mock-Drafts 21 gerankt. Aber auch nur aufgrund, weil er jetzt im Finale stand. Also der ist jetzt auch nicht der, den man unbedingt haben möchte. Also die Draft-Class, wie gesagt, auch für meine Freunde aus dem Trading-Card-Bereich, schwierig, da jetzt irgendwelche rauszunehmen. Mein Favorit natürlich Rob Dillingham, der einfach mal auch so Der kann scoren, der kann Pässe spielen, ist krasser Backcourt. Also wenn der nicht, der wird wahrscheinlich auch von der Bank kommen bei dem Team, wo er landet. Es sei denn, es sind die Spurs, die ihn picken werden. Also Rob Dillingham und Wemby, das wäre jetzt meine absolute Favoriten-Kombi. Aber das wird schwierig, schwierig. Also die sind ja auch direkt ausgeschieden. Alter, Rob Dillingham konnte sich natürlich jetzt nicht bei der March Madness so zeigen. Und generell March Madness, da kommen wir aber später zu den Frauen, wenn es zur WNBA-Thematik geht, komme ich später noch dazu. Aber ja, wie gesagt, die Draft Class 2024 bei den Männern, puh, sehr dürftig. Also, was ich so bisher gesehen habe von Collier, je nachdem, wie ihr ihn aussprechen wollt, der ist schon ein krasser Energizer. Der ist schon gut unterwegs und verteilt auch gut die Pässe. Also, ist ein guter Floor General. Jetzt nicht so CP3-mäßig. Wenn der seinen Wurf noch hinbekommt, der wird starten irgendwann. Definitiv. Also, das kann was werden. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Wenn wir schon bei den Rookies sind, auch interessanter Side-Fact, ja. Viele gucken, haben ja mal auf Wemby geguckt und Scoot Henderson wurde ja während der Saison auch total belächelt, dass der überhaupt nicht abliefert. Aber was jetzt gerade passiert ist, das, was eigentlich ganz normal ist für die Rookie-Entwicklung, die letzten Spiele, jetzt zum Saisonende hingegen, Scoot hat sich dermaßen entwickelt. Es ist unfassbar, unfassbar. Ich weiß nicht, ob jemand das mitbekommen hat, aber der legt im Schnitt ein Double-Double jetzt mittlerweile auf. In den letzten 5 Spielen, jetzt im April, 17,6 Punkte und 9,8 Assists. Nah am Double-Double. Gut, man muss dazu sagen, ganz berechtigt, Brandon Miller, was der auch abliefert bei den Charlotte Hornets, definitiv Second Pick, war ganz, ganz richtig gewesen, dass die Hornets da gemacht haben. 21 Punkte, 4 Rebounds, 2,6 Assists jetzt in den letzten 5 Spielen, jetzt wo es zum Ende entgegengeht. Einfach krank, was der abliefert. Also wirklich diese Draft Class absolut heftig. Ja, und da kommt ja noch mehr. Also die ist auf jeden Fall viel, viel besser als die jetzt, was danach kommt, 24. Aber kein Wunder, die haben auch Wemby. Und Wemby ist ja sowieso ein No-Brainer, da würde ich gar nicht drüber weiter reden. Einfach mal heftig, dieser Typ. Aber trotzdem finde ich auch mal eine Lanze an Scoot zu brechen. Grüße gehen raus an Chris, an Sipster nach Mannheim. Scoot liefert ab. 17,6 Punkte, wie gesagt, 9,8 Assists per Game. Floor General, Scoot in the Making und wenn man überlegt, die Assist-Rate bei Scoot im Oktober 23, ja, bei seinem Debüt, in seinem Debütmonat, lag bei 4, also mehr als verdoppelt. Und das ist eine Rookie-Entwicklung, die sieht man natürlich gerne und ist auch für die Trailblazers wichtig, die ja dann den Umbruch gestartet haben nach dem dem Lillard-Trade. Und Scoot, wenn das so weitergeht, Second Year, Sophomore Season, also die Leute können sich echt warm anziehen. Also alleine so Assist-wise, was der mit sich bringt, unfassbar. Unfassbar. Und ja, also wie gesagt, so ein kleiner Sophomore Watch jetzt an der Stelle und zur March Madness, wo ich da mir lieber die Frauen angeguckt habe, da kommen wir gleich in WG Zimmer 3. Aber ich würde sagen, wir schließen jetzt Zimmer 1 NBA und gehen rüber zur BBL. Ab geht's ins WG-Zimmer BBL. Die, ja, Easy Credit Basketball-Bundesliga, die Liga, eigentlich das World Champion. Also, ne, wir sind ja immer noch World Champion. Ich kann es nicht oft genug betonen. Es wird oft mal vergessen, dass ja, wir Weltmeister sind. Und demnach ist auch die Easy Credit Basketball-Bundesliga die Weltmeisterliga. Und hier geht es auf die Zielgeraden. Hier geht es auf die Zielgerade Richtung Playoffs bzw. auch Abstieg. Und da wird es echt interessant. Und jetzt gerade am Ende hin ist natürlich sehr interessant, die Entwicklung zu sehen, auch von den Top-Teams wie Alba Berlin, ja, als Berliner natürlich ganz unvoreingenommen, die einfach mal die defensiv beste Mannschaft derzeit stellen. Und die Chemnitzer abgelöst haben, ja, die Niners Chemnitz, die natürlich mit ihrer harten Defense ganz weit oben auch in der Tabelle stehen, nämlich ganz weit oben vor Berlin, da hat Alba die einfach abgelöst und ja, Alba mit einem Defensive-Rating von 103 seit Februar das Top-Team. Und danach kommen halt Würzburg Und die Niners aus Chemnitz, was auch immer noch top ist. Ja, und wenn man überlegt, Würzburg spielt ja am Wochenende gegen Bayern. Beide ebenfalls mit fast gleicher Serien. Ich glaube, die Bayern haben nur ein Spiel mehr gewonnen in den letzten 10 Spielen. Also die Würzburger liegen bei 8 zu 2 bei 10 Spielen und die Bayern bei 9-1. Also das wird auch ein krasses Spiel in der WBL. Ja, und Alba, unfassbar in der Defense. Und jetzt kommt's. Es gibt sozusagen das Net-Rating, also das quasi das Offensive-Rating, wird ja minus genommen neben dem Defensive-Rating. Und da kann man in den letzten Wochen beobachten, dass wirklich das Team, was da am meisten bisher gut gemacht hat, ist Alba Berlin. Ne? Also seit Februar muss man sagen, defensiv das beste Team und offensiv liegen sie hinter den Bayern. Und da sprechen wir von Net-Rating von 20,1. Wenn man das mitnimmt, ne, offensiv minus defensiv, das ist schon krass. Alba hat da einen Riesensprung gemacht und zeigt, dass sie bereit sind für die Playoffs. Und dann kommt halt dann kommt direkt Bayern und Würzburg hat auch ganz klar ihr Net-Rating verbessert. Und die Würzburg und Bayern spielen ja am Wochenende gegeneinander. Und da bin ich echt mal gespannt. Das wird eine knappe Kiste. Natürlich sieht man die Bayern da wieder vorne. Aber schauen wir mal. Es ist interessant. Wir bewegen uns in Endspurt. Im Keller. Ja, da muss ich sagen, die Tigers aus Tübingen, bei denen sieht es ganz düster aus. Weil die haben echt von den Mannschaften, die hinten liegen in der Tabelle, am meisten bisher eingebüßt. Die sind bei den absoluten Zahlen auch wirklich ganz, ganz am Ende des Ratings. Ja, und da muss man sagen, das wird echt schwierig für die Tübinger da rauszukommen. Ne? 18. Platz derzeit. Die Grüße gehen raus nach Heidelberg zum Steffen. Die Heidelberger sind ja auf dem erlösenden 16. Platz bisher. Haben auch bei den Ratings auch ein gutes Pfund nach vorne gemacht. Und die Heidelberger sind, was das Net-Rating angeht, auf dem 14. Platz. Also quasi eine Tendenz ist abzusehen, dass es doch noch reichen wird, wahrscheinlich für den Verbleib in der Basketball-Bundesliga, den ist es auch zu gönnen. Auch mit stellen ja auch mit Jaworski den ja würde ich sagen den Scorer der Liga und da denke ich mal die Heidelberger werden drin bleiben und ja also die BBL ist wirklich jetzt in den Endzügen, es ist echt spannend und ja die Weltmeisterliga macht von sich reden und man kann echt nur immer wieder sagen, wir haben echt ein Star, also auch viele amerikanische Spieler, viele aus dem College, viele aus der G-League, die mittlerweile mit dabei sind. Aber natürlich muss man sagen, Eigengewächse, die rauskommen wie Malte Delo von Alba, wollte gerade sagen, schon härter als Berliner, von Alba Berlin. Auch, ja, Eigengewächse. Man sieht es ja mal wieder. Ja, die Liga ist eine gute Mischung. Ne? Wir bilden wirklich gut aus, auch für die Nationalmannschaft, aber auch werden international gesehen, so dass ein Serge Ibaka zu den Bayern geht. Ist auch nicht selbstverständlich. Und ein Lanze brechen für die BBL wird immer größer. Und wenn erst die Playoffs wieder anrollen, ich denke mal, dann ja, wird es echt spannend. Und jetzt, wenn wir die Playoffs sehen und der aktuelle Titelträger, die Baskets aus Bonn, ja, zittern noch so um den Einzug. Ist noch nicht ganz so sicher, aber am Ende hin denke ich, jetzt persönlich, wird es wahrscheinlich wieder ein Finale sein zwischen, also so ein Klassiker zwischen Bayern und Alba. Das ist so meine Prediction, mein Hot Take in der BBL. Und für unten sehe ich jetzt, dass die wahrscheinlich die Tigers aus Tübingen und die HAKO Merlins Crailsheim, dass die dann absteigen werden. Denn nämlich die Seawolves gehen steil bergauf Und auch die Heidelberger. Also man sieht so eine Tendenz und so viele Spieltage sind es nicht mehr. Deshalb BBL spannend wie noch nie. Jetzt auch, was die Tabelle angeht. Und ja, ich bin schon voller Vorfreude auf die Playoffs und hoffe natürlich für mein Team, für Alba Berlin, dass es da ordentlich jetzt noch abreißen wird. Und dann würde ich sagen, beenden wir das WG-Zimmer Nummer 2 BBL. Und gehen rüber zum WG-Zimmer 3 WNBA. Und ab geht's zur WNBA WG-Zimmer 3. Und da muss man sagen, WNBA derzeit in aller Munde, Caitlin Clark, das neue Phänomen. Ich würde jetzt nicht jetzt runterbrechen auf wie Alawembi. Es ist was ganz anderes. Es ist was ganz anderes. Caitlin Clark hat den Frauenbasketball jetzt schon so viel gebracht und nach vorne gepusht. 18,7 Millionen Views des Finales zwischen Iowa und North Carolina bei der March Madness der Frauen. So viele Views, wie es ein Frauenfinale seit 1992 nicht mehr gegeben hat. Und das meistgesehene College Game, genderübergreifend, also Männer und Frauen, seit 2019. Und das hat eine Frau geschafft, Caitlin Clark, Iowa. Eine Ikone, deren Nummer jetzt schon retired wird. Ja, Caitlin Clarks Nummer wird schon retired. Und das zeigt schon alles über diese Frau aus. Der Wahnsinn. Die meisten Punkte auch bisher bei der NCAA der Frauen. Ich glaube, meisten Three Points, meisten Assists. Also einfach mal, das wird eine neue Ära, auch für den Frauenbasketball, was sie da mitgebracht hat. Und natürlich schade, dass sie auch das Finale dann verloren haben. Das wäre noch heute das i-Tüpfelchen. Aber North Carolina einfach viel, viel stärker da noch und hat Iowa gar nicht mehr punkten lassen am Ende in der Crunch Time. Und ich finde es auch krass. Der zeigt auch die Klasse einer Dawn Staley, Trainerin von North Carolina, die recht deutlich gemacht hat, dass Caitlin Clark den Frauenbasketball aufs nächste Level gebracht hat und einfach mal so auch, ja, sie sagt ja auch so, carried a big bag oder wie sie meinte, dass sie kurz eine schwere Last zu tragen hat, auch dass sie da im Finale war und trotzdem abgerissen hat. Ja, die hat abgerissen, Caitlin Clark. Und man hat jetzt mehr über die Frauen gesprochen, das gab es auch selten als über die Männer. Das liegt aber auch daran, dass die Männer ja wirklich einen schwachen Jahrgang haben mit 24. Und die Frauen, so hat es ja auch JJ Redick und LeBron in ihrem neuen Podcast-Format gesagt, bei den Frauen gibt es mehr Ikonen. Es sind mehr Icons. Natürlich lebt Basketball von Teamsport. Aber was wäre Basketball ohne Michael Jordan, LeBron James und Kobe Bryant? Ja, das waren halt die du brauchst, um für den Basketball. Ikonen. So, und dann hast du eine Angel Reese, eine Caitlin Clark, die dann da kommen und den Frauenbasketball aufs nächste Level bringen. Und die werden definitiv die WNBA ordentlich durcheinander wirbeln mit ihrer Attitude, mit ihrem Spiel. Und das ist gut, das ist richtig so, dass es auch den Frauen ein bisschen Push gibt. Wenn man überlegt, Indiana Fever, wo vermeintlicher Caitlin Clark gepickt wird, das war, ist ja so klar wie bei Wemby mit den Spurs, hatten bisher nur ein Spiel, was übertragen worden ist. Und jetzt sind es 28. Heftig. Caitlin Clark, das neue Phänomen, unfassbar. Man merkt ja auch, dass der WNBA Draft 24, der bisher schon prognostizierter, meistgesehener Draft wird aller Zeiten in der WNBA. Und wenn du überlegst jetzt auch, wenn du überlegst, wer da gepickt wird, was für, unfassbar. Ne? Indiana Fever, ganz klar, Caitlin Clark Nummer 1. Dann hast du von den Los Angeles Sparks Cameron Brink, die tendenziell da gepickt wird. Dann, ja, Champion von South Carolina, Camila Cardoso zu den Sparks. Dann natürlich JC Sheldon, die bald mit Satu Sabali und unsere deutsche Nationalspielerin bei den Dallas Wings dann zusammenspielen wird. Prognostiziert von Ohio State. Und natürlich, die quasi ohne Krone nicht das Spielfeld betritt, Angel Reese von LSU wird jetzt laut aktuellsten Mockdraft zu ja, Connecticut Suns gesehen. Natürlich wäre es natürlich passender, wenn Los Angeles Sparks da zugreift aufgrund ihrer LSU-Vergangenheit als Alumni, dann, wenn es dann zum Draft geht. Ja, also ich bin selber gespannt. 15.04. Könnt ihr euch den angucken. Den WNBA Draft. Wie gesagt, mit einer der ikonischsten Drafts wird es werden. Ich bin echt gespannt, ob das, also von Caitlin Clark wollen wir gar nicht reden. No-brainer an erster Stelle. Aber wie es dann weitergeht. Ob jetzt eine Camila Cardoso da landen wird, wo sie landet bei den Sparks. Oder ob die Sparks, haben wir auch noch den zweiten Pick, Cameron Brink. Oder ob wirklich Angel Reese viel weiterkommt, als sie prognostiziert wird. Ne? Aktuell an 10. Sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ich sehe sie weitaus höher. Und für die Feel-Good-Story natürlich, Angel Reese zu den Sparks natürlich, sehe ich. Aber gut, was weiß ich? Das ist eine Wunschvorstellung und es ist einfach so eine geile Story, dass, wenn Angel Reese da landen wird. Aber umso mehr Indiana Fever, wo wahrscheinlich die Ticketverkäufe nach oben gehen werden, dermaßen steil. Auch Broadcasting, Live-Spiele, die übertragen werden sind im nationalen im Fernsehen. Da wird, tja, in Indiana ist Caitlin Clark Fever, definitiv. Also ich bin auch gehypt, ich bin auch gespannt auf ihr erstes Spiel und freue mich vor allem jetzt auch für den Frauenbasketball. Also man muss sich das mal vorstellen, die verdienen ja wirklich nur einen Bruchteil. Und ich glaube auch, das wird auch wieder eine Diskussion anstoßen bezüglich auch der Bezahlung, weil die Frauen haben auch das Recht, viel, viel besser entlohnt zu werden. Guckt euch mal das Spiel an von Caitlin Clark. Unfassbar. Also ich bin echt mal gespannt. Also an künftigen Sponsoren soll es ja nicht scheitern. Da ist ja auch schon vieles eingetütet. Wie ihr alle wisst, auch hobbymäßig, Trading-Card-mäßig, Caitlin Clark exklusiv hier mit Panini unterschrieben. Und Angel Reese auch. Also da sind die auf jeden Fall für meine Freunde aus dem Trading-Card-Bereich gut abgesichert. Und damit zu sagen, mit dem Draft, mit den Prediction schließen wir die Tür der WG-Zimmer der WNBA und ja, gehen wir dem Podcast Ende entgegen. Und jetzt am Ende nochmal ein Announcement in eigener Sache. Two Clutch WG wird es bald live und in Farbe geben bei Whatnot, den ja, Online-Streaming-Anbieter für Trading Cards, wo man dort auch Trading Cards käuflich erwerben kann. Das kann man dann bei mir machen in Form einer Live-Show, die dort stattfinden wird. Two Clutch WG, also on Whatnot mit einer Live-Show. Die Daten, die folgen natürlich, wann es genau losgeht zur ersten Show. Und ja, ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen oder die ein oder andere bei mir in der Show. Und wir haben eine Menge Spaß, sprechen über die NBA, BBL, WNBA und haben eine gute Zeit. Und es wird die ein oder andere Karte zu verkaufen geben. Also seid gespannt. Two Clutch WG on Whatnot. Und damit würde ich sagen, stay clutch. Wir sind draußen. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Das war Two Clutch WG Podcast Folge 37. Das war Wolfgang. Das war die NBA. Das war die BBL. Das war die WNBA. Stay clutch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.